Professor Luft ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Archivs in Löwen, hat dort eine sehr wichtige Edition gemacht, die ich erst mit viel Kritik begleitet habe, aber die ich mittlerweile also besonders schätze, nämlich den Band mit den späten Texten zur Reduktion. Wir konnten Herrn Luft leider in Löwen keine Professur anbieten und dann ist er uns natürlich weggelaufen und ist Professor geworden in Milwaukee. Aber Sie kennen ihn ja alle, glaube ich, denn er vertritt hier einen vertritt so einen?
Gander,
diesem Semester. Und ist also im Moment Gastprofessor hier in Freiburg. Ich freue mich, dass er zu uns sprechen wird jetzt, also eine lange Publikationsliste zu Themen der Phänologie, aber auch des Neukantianismus und anderen Themen. Das habe ich jetzt natürlich nicht bei der Hand, also ich erspare Ihnen das. Sebastian.
Ja, danke Ulrich Melle. Es freut mich natürlich, von meinem ehemaligen Chef eingeführt zu werden, weil der gegenwärtige ist ja nicht da. Zufälligerweise muss ich feststellen, dass dieser Vortrag, den ich jetzt halten werde, doch in vielem, glaube ich, aufbaut auf Andreas' Vortrag. Das ist also Zufall in der empirischen Welt, aber in der transzendentalen Welt gibt es natürlich keine Zufälle. Also wird da vieles, was ich hier sage, vielleicht doch resonierend mit dem, was Andrea gesagt hat. Die Bemühungen, den Begriff der ersten Philosophie zu rehabilitieren, also die Philosophie wieder in den altehrwürdigen Rang der ersten Wissenschaft zu heben, ist in der Philosophie des 20. Jahrhunderts keine Neuheit. Er ist zumeist von den Denkern aufgegriffen worden, die systematische bzw. begründungstheoretische Intentionen hegten, anstatt solche Ambitionen im Ganzen zu Grabe zu tragen. Interessant ist hierbei, welche Disziplin die Aufgabe der ersten Philosophie übernehmen sollte. Edmund Husserl reiht sich in diese Tradition ein, wenn er seine Phänomenologie als erste Philosophie etablieren möchte. Bewusst kritisch gegenüber Husserl ist Immanuel Levinas, der bekanntlich Ethik als erste Philosophie einsetzen will. Neuere Ansätze hierzu finden sich neuerdings bei Ernst Tugendhat, der dafür eintritt, dass, Zitat, die philosophische Anthropologie heute an die Stelle der Metaphysik als prima philosophia treten sollte, die als Grundfrage hat, was sind wir als Menschen, also aus einem neuesten Buch von Ernst Tugendhat. Und jüngst möchte Laszlo Tengeli, beeinflusst von der französischen Gegenwartsphilosophie, wiederum die jedoch modifiziert konzipierte Phänomenologie zum Rang der ersten Philosophie erheben, die, Zitat, eine diakritisch angelegte Theorie der Erfahrungskategorien der Experientialien vorstellt. Und wie Herr Waldenfels seine responsive Theorie bzw. Phänomenologie hier einreihen würde, kann ich nur vermuten. Wie es scheint, hat das Projekt, also erste Philosophie, nach dem Zusammenbruch der Postmoderne wieder Konjunktur. Man darf fragen, wie das Interesse an einem solchen, scheinbar für immer in die Geschichtsbücher verbannten Projekt zu erklären ist. In all diesen Entwürfen geht es doch darum, eine erste Disziplin oder Untersuchungsart auszuweisen, die eine Begründungsfunktion für andere Wissenschaften hat oder zumindest im Sinne der Ordnung der Dinge, die an sich erste ist. Der Streit dreht sich also weniger darum, dass es eine erste Philosophie geben kann, sondern darum, andere Disziplinen an dieser Stelle zu etablieren als die traditionelle Metaphysik oder, seit Kant, die Erkenntnistheorie. In genau diesem Sinne trat wohl Husserl mit einem Anspruch auf, die Philosophie und damit die Ordnung der Wissenschaften zu revolutionieren. Denn die Phänomenologie ist ja doch in erster Linie eine Theorie, wenn nicht primär der Erkenntnis, dann so dann doch der Erfahrung hinauf zu den komplexesten Akten, worin Erkenntnis sich konstituiert. Damit überbietet Husserl dem eigenen Anspruch nach auch Kant und dessen Derivate. Angesichts des neu entflammten Interesses nicht nur am Projekt einer ersten Philosophie, sondern auch der Phänomenologie, vor allem Husserls, selbst sich dem Begründer der Phänomenologie als strenger Wissenschaft bzw. erster Philosophie zuzuwenden, ist daher, so hoffe ich zumindest, keine akademische Übung, sondern hat für das gegenwärtige Philosophieren eminente Bedeutung. In der Tat verband Husserl mit der These von der Phänomenologie als erster Philosophie einen Anspruch, der ihn in die Nähe des Letztbegründungsstrebens seiner neukantianischen Kollegen brachte. Die Phänomenologie sollte als strenge Wissenschaft gleichzeitig letztgründende wie strenge, das heißt bei Husserl streng immer eidetische Wissenschaft sein. Hierbei jedoch ergibt sich sogleich ein Problem, was zum zweiten im Titel genannten Thema dieses Vortrags führt, nämlich der eigentümlichen Wissenschaft von der Lebenswelt. Was urteilt man von der Masse der Manuskripte hierzu? Das umfassendste und umfangreichste Projekt des reifen späten Husserl war. Diese Wissenschaft scheint aber nun doch zum eidetischen Projekt quer zu stehen. Also das ist das Problem, worauf ich hinaus will. Das Problem liegt auf der Hand. Fenro Gyas erste Philosophie ist eine eidetische Wissenschaft. Die Lebenswelt selbst ist aber gerade die faktische, konkrete Welt, die wesenhaft subjektiv, relativ, veränderlich, historisch und so weiter ist. Ihre eidetische Strukturen aufzuoktroyieren, wäre doch genau die Art von Idealisierung der Lebenswelt, die Husserl in der Krisis anprangert, was nämlich die modernen Wissenschaften angeblich getan haben. Husserl selbst hat die Aufgabe dieser scheinbar paradoxen Disziplin formuliert als, das ist ein Krisiszitat, die Wissenschaft, Episteme, freilich eine sonderbare, von der verachteten Doxa. Zitat Ende. Wie kann es Weseneinsichten in die wandelbare, immer relative, meinungsgebundene, faktisch wie historische Lebenswelt geben? Um was für eine merkwürdige Wissenschaft handelt es sich hier? Das führt also zu meiner Hauptfrage, die man unterschiedlich formulieren kann. Was ist das Verhältnis von Phänomenologie als erster Philosophie und der phänomenologischen Lebensweltwissenschaft? Oder anders gefragt, ist die Lebensweltwissenschaft ein von der Phänomenologie als erster Philosophie getrenntes Unternehmen? Wäre sie etwa eine zweite Philosophie, auch Begriffe von Husserl, die eine regionale Ontologie neben anderen bearbeitet? Dem widerspricht aber ein Zweifaches. Erstens, zweite Philosophien sind für Husserl empirisch. Die Lebensweltwissenschaft soll aber a priorisch sein. Das heißt, also auch hier soll es um Wesensgesetze gehen. Zweitens ist das Lebensweltproblem, wie Husserl immer wieder betont, ein universales und nicht nur ein Teilproblem innerhalb der möglichen regionalen Ontologien. Die Lebenswelt ist keine Region neben anderen Regionen. Sie ist die Region aller Regionen. Die Probleme deuten sich also schon im Umriss an. Wieder anders gefragt. Was ist der Wissenschaftsstatus der Lebensweltwissenschaft? Ist Phänologie im eigentlichen Sinne erste Philosophie? Und scheint die Lebensweltwissenschaft quer zu stehen, scheint sie quer zu stehen zum Projekt dieser ersten Philosophie, so ergibt sich für Husserls Projekt ein sehr prekäres Problem. Die Gefahr ist, dass man Husserls reife Phänomenologie als eine Arbeit an mindestens, wenn nicht noch mehr, zwei unzusammenhängenden Baustellen verstehen könnte. In der Tat ist dies das Schicksal der Husserl-Rezeption gewesen. Man hat sich entweder hierin zweifellos beeinflusst von Heideggers Projekt einer Hermeneutik der Faktizität, Husserls Leitgedanke der Lebenswelt zugute gemacht, um weitere phänomenologische oder hermeneutische oder andere philosophische Untersuchungen zu ihr anzustellen, hierbei gewisse Emphasen oder Bereiche andeutend, zum Beispiel die Sozialität, die Geschichte, die Kunst, die Biologie, das Politische, die bei Husserl nicht erörtert waren. Hierbei hat man aber sowohl das Transzendentale wie das eidetische Element bei Husserl entweder ignoriert oder für eine Verirrung in die klassische Philosophie gehalten, die in Wahrheit durch die Phänomenologie bereits überwunden schien. Also Husserl sich selbst widersprochen oder missverstanden. Oder die andere Tendenz, man hat Husserl als einen Vertreter und Erben der klassischen Transzendentalphilosophie gehalten, der bestimmte Probleme voranbringt oder neue, reichere, deskriptive Aspekte durch seine neue Methode liefert. Hierbei aber wiederum hat man die Idee der Lebenswelt als ein Zugeständnis an den gegenwärtig herrschenden Existenzialismus abgetan. Beide Tendenzen sind jedoch einseitig und dem Husserlschen Projekt gegenüber, wie ich meine, unangemessen. Soweit ich weiß, hat sich Husserl die Frage, wie beide Projekte zusammenhängen, nicht explizit gestellt. Vielleicht, weil für ihn die Antwort evident war. Dem heutigen Leser ist die Antwort auf diese Frage jedoch alles andere als klar, beziehungsweise die entstellenden und missverständlichen Darstellungen dessen, was Husserl mit Lebenswelt meinte, sind vor allem darauf zurückzuführen, dass meines Erachtens dieser Zusammenhang, also zwischen dem strengen Husserl, dem der eidetischen Wissenschaft, und dem weichen Husserl, also dem der Lebenswelt, nicht geklärt ist. Und streng und weich sind natürlich wertende Begriffe, die man eben so als Charakterisierung nehmen kann. Diesen Zusammenhang zu klären ist wichtig sowohl, um Husserls Projekt der transzendental-eidetischen Phänomenologie zu verstehen, als auch dasjenige der Lebensweltwissenschaft, die in den letzten zwei Jahrzehnten von Husserls Leben das Hauptprojekt seines Forschens war, wie man nunmehr an dem neuesten monumentalen Band der Husserlianer, Band 39 über die Lebenswelt, sehen kann, der mit fast 1000 Seiten, der größte Band der Husserlianer, wiederum nur die Spitze des Eisberges der Husserlschen Manuskripte zu diesem Thema darstellt. Die Gefahr hier ist, wovor Husserl selbst schon gewarnt hat, die Phänomenologie von der Lebenswelt als, Zitat, Bilderbuchphänomenologie misszuverstehen. womit der Charakter der Phänologie als strenger Wissenschaft verloren ginge. Denn strenge Wissenschaft ist für Husserl in Bezug auf die Philosophie eidetische Transzendentalphilosophie, also eidetische Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität, was immer das heißt. Auch macht man es sich zu leicht, wenn man meint, Husserl habe die Idee der Phänologie als erster Philosophie mehr oder weniger äußerlich aufgeschnappt, etwa durch seine exzessive Nähe zu den Neukantianern. So hat es Heidegger zum Beispiel gesehen, der einmal davon spricht, dass Husserl, Zitat, zeitweise den Neukantianern in die Arme gefallen sei, mit der Implikation, dass er in seiner Spätphase wieder zu den gesunden Themen seiner Phänologie als deskriptiver Wissenschaft zurückgefunden habe. So hat es Heidegger dargestellt. Das ist grundverkehrt. Im Gegenteil ist zu betonen, dass die Aufgabe der Phänomenologie als erster Philosophie von vornherein in Husserls Bemühungen vorgezeichnet ist, welche wiederum von allem Anfang an auf die Phänologie als eine Form der Transzendentalphilosophie hinauslaufen. Ferner ist hervorzuheben, dass es eine innige Verbindung zwischen beiden Projekten gibt. Also sie gehören zusammen. Diese Verbindung ist jedoch eigentümlich und verdient es, ausbuchstabiert zu werden. Diese wird Licht werfen, erstens auf Husserls Gesamtprojekt der Phänologie und wird verständlich machen, zweitens, sowohl was diese sonderbare Wissenschaft von der Lebenswelt im Kern ist, als auch drittens, hoffe ich, was die Lebenswelt selbst vom Standpunkt der transzendentalen Phänomenologie ist. Kein Begriff der husserlschen Phänologie ist so oft und so gründlich missverstanden worden. Damit komme ich also zum ersten Teil. Ich habe zwei Teile und dann einen Ausblick. Erster Teil, die Phänologie als erste Philosophie im engeren und im weiteren Sinne und die Phänologie als Wesenswissenschaft. Also ich unterscheide hier verschiedene Sinne, in denen Husserl von der ersten Philosophie oder von der Phänologie als erster Philosophie spricht. Zunächst also zur Phänologie als erster Philosophie. Bei genauerem Betrachten allerdings stellt sich heraus, dass die Idee einer ersten Philosophie von Husserl in zwei Sinnen verstanden wird, einem engeren und einem weiteren. Der engere, also um das ganz kurz zu sagen, der engere Begriff ist der der Phänologie als sich selbst begründende Wissenschaft, die ein Themengebiet hat, das in sich selbst abgekapselt ist, erstens, und der weitere Sinn ist der der wissenschaftsbegründenden Funktion der Phänologie, also Begründung anderer Wissenschaften. Der weitere, umfassendere Sinn ist zunächst zumindest durchaus nicht neu, denn er ist derjenige, in dem Husserl bereits in den Prolegomena die Logik als Mathesis Universalis auffasst, welche Aufgabe natürlich die Phänomenologie übernimmt. Als solche ist sie, wie Husserl in einer Vorlesung von 1909 sagt, also noch 9 Jahre später hat er immer auch diese Meinung, Zitat, die im strengsten Sinne erste Philosophie, diejenige, aus der alle anderen Wissenschaften die letzte Aufklärung des Sinnes ihrer Leistungen empfangen haben, Zitat Ende. Dadurch werden, wieder Zitat, alle Wissenschaften zu Philosophien, zu Bestandstücken und Fundamenten einer allumfassenden, absoluten Seinslehre. Zitat Ende, also ist dieser Vorlesung von 1909. Phänomenologie ist also a priorische Grundlagenwissenschaft aller Wissenschaften als zweiten Philosophien. Sie klärt in dieser Hinsicht die Grundbegriffe und Grundmethoden der Einzelwissenschaften und nimmt Stellung zu, wenn man so will, regionalen Fragen der realen wie idealen Wissenschaften, also solche der zum Beispiel Ab- und Eingrenzung von Disziplinen. Ihre Funktion, also der Phänomenologie, ist als wissenschaftslogisch zu bezeichnen in dem Sinne, indem etwa bei den Marburger Neukantianern die Philosophie als Prüfung und Beglaubigung, das sind Begriffe von Hermann Cohen, der in den Wissenschaften erzielten Ergebnisse fungiert. Was so erreicht wird, ist letzte Rechtfertigung aller in den Wissenschaften erlangten Ergebnisse, natürlich alles idealiter. Auf diese Weise werden die Wissenschaften zu philosophisch gerechtfertigten, ja damit selbst zu philosophischen und die Phänologie als erste Philosophie wird, wie Husserl selbstbewusst sagt, zur Mathesis Universalissima. Ein Zitat hier aus einer Vorlesung von 1922-23, Husserliana 35, sagt Husserl, würden wir das schöne Wort Mathesis in seinem ursprünglich weitesten Sinne verwenden dürfen, so könnten wir sagen, empirische Wissenschaften werden zu philosophischen durch die vollkommenst denkbare Mathematisierung, wobei die erste Philosophie, die universale Mathesis in dem weitesten Sinn, so ähnlich alle reinen Theorien parat hätte, wie die reine Mathematik gewöhnlichen Sinns in Hinsicht auf die Naturwissenschaft. Zitat Ende. Das kann aber nicht alles sein, denn obwohl logisch vorher, kämen sie doch der eigentlichen Wissenschaft zeitlich hinterher. Dies wäre sogar nicht erste, sondern geradezu, wie Husserl sagt, letzte Philosophie, wie Husserl kritisch gegenüber dem Wissenschaftsmodell des Neukantianismus schreibt. Sie wäre damit in der Tat nicht mehr als die Dienstmagd der Wissenschaften. Als wahrhaft erste Philosophie muss sie vielmehr auch wissenschaftsbegründenden Sinn haben, der wissenschaftlichen Arbeit voraufgeht. Hier weicht Husserl vom neukantianischen Modell ab, welches er nicht für falsch, jedoch sondern für eingeschränkt hält, da die Phänologie in ihrer Funktion als erster Philosophie keine Letztbegründung anstrebt, in dem Sinne etwa, in dem Cohen die Transzendentalphilosophie als Grundlegungswissenschaft versteht, die alle Wissens- und Erkenntnissprüche, Ansprüche im sogenannten reinen Denken fundieren möchte. Eine Art hegelischer Twist hier bei Cohen, zumindest beim späten Cohen. Es handelt sich hier weder um Grundlegung noch um eine Gründung oder Begründung, welche Art auch immer, im Denken oder anderswo. Husserl ist in seiner Wortwahl vorsichtiger. Es geht nicht primär um Letztbegründung im neukantianischen Stil, sondern vielmehr um die Ausweisung einer, das ist seine Begriffswahl, letztgründenden Erkenntnis. Der Grund ist hier jedoch kein Ergebnis einer Begründungsleistung, sondern eher zu verstehen im Sinne von Boden, metaphorisch. Dies verweist natürlich auf die transzendentale Dimension der Phänologie und der Sinn dieser Grundlagenwissenschaft nimmt nun nach der transzendentalen Wende einen genaueren Sinn an. Der Grund aller Erkenntnis ist nämlich, also das ist das Paradigma der Phänologie, das erfahrende Bewusstsein, in dem sich alle Erfahrungsinhalte geben bzw. manifestieren. Das Porteron te physei ist in der natürlichen Einstellung die in der Erfahrung gegebene Welt, sozusagen als fertig konstituierte. Nach der transzendentalen Wende jedoch ist dieses Proteron das Bewusstsein, die Subjektivität, in der sich die Welt der Erfahrung manifestiert. Transzendentale Phänologie ist also erste Philosophie in dem Sinne, dass sie den Blick auf die Erfahrungsperspektive, die First-Person-Perspective, richtet und betont, dass alle Erfahrung und Erkenntnis sich im erfahrenen Bewusstsein gebende ist. Sie ist also nicht erste gegenüber einer letzten Philosophie im Sinne eines vorausspringenden Entwurfs, wie Heidegger einmal polemisch sagt, die die Möglichkeitsbedingung derselben grundlegen würde, sondern erste im durchaus grammatisch zu verstehenden Sinn der Erstperson, das Ich sagende Subjekt, das Träger aller Erfahrung und Erkenntnis ist und genauso immer schon übersprungen wird, wie die natürliche Einstellung, die im selben Sinne die Möglichkeitsbedingung der wissenschaftlichen und a fortiori philosophischen Einstellung ist. Also auch die wird immer schon übersprungen, weil wir immer schon sozusagen mit der Welt zu tun haben. Phänomenologie ist also erste Philosophie nicht in einem wissenschaftstheoretischen, sondern erkenntnistheoretischen Sinn als Wissenschaft von der Weise, in der all das gegeben ist, was späterhin Thema einer mundanen Wissenschaft sein kann, wobei mundan sowohl ideale wie reale Wissenschaften umspannt. Alle mundanen Wissenschaften sind also Wissenschaften von der natürlichen Einstellung, die mit Weltlichem zu tun haben, im weitesten Sinne als dem, was schon fertig konstituiert ist. Die Phänologie betrachtet nach der Einstellungsänderung zur phänologischen Betrachtungsweise die Bewusstseinsweisen selbst, die diese Konstitution ermöglichen. Also ich benutze bewusstes, also so ein kantisches Vokabular, Bedingung der Möglichkeit. Sie ist also erste, die Phänologie, da sie das zuerst Gegebene, was aber natürlich in der natürlichen Einstellung immer schon verborgen ist, als Untersuchungsgegenstand anerkennt. Und transzendental ist sie, insofern sie dieses für uns Erste als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung und Erkenntnis von Welt ausweist. Dieser Befund wird indirekt dadurch bestätigt, dass Husserl diese aus der kantischen, kopernikanischen Wende, sofern man diese als Wende zur First-Person-Perspective hinauslegt, diese Einsicht verknüpft weiterhin mit dem Motiv des ehrlichen und sich letztrechtfertigen Philosophen, der in radikaler Besinnung diese scheinbar triviale Tatsache geradezu ethisch ausdeutet, ja genauer gesagt erkenntnisethisch, das ist auch ein Begriff von Husserl, sofern der erkennende Mensch nicht nur seine Erkenntnisse kritisieren muss, sondern damit auch sich selbst. Wieder Zitat Husserl, so ergibt sich hier, also in der erkenntnistheoretischen Betrachtungsweise, eine analoge regulative Idee als spezifisch erkenntnisethische. Nämlich soll ein der Erkenntnis hingegebenes Leben überhaupt ein ethisches Recht, also letzt zu vertretendes Recht haben können, so muss es ein in der Idee der echten und wahren Erkenntnis zentriertes Leben sein. Auch hier ergibt sich die Forderung der radikalen Besinnung und eines universalen, das ganze Erkenntnisleben bindenden Entschlusses, des Entschlusses, ein Erkenntnisleben durchaus mit der bewussten Zielrichtung auf Echtheit der Erkenntnis, also auf allseitige und letzte Erkenntnisrechtfertigung anzustreben, ein neues, echt wissenschaftliches Leben in einer bewussten und jederzeit zu vertretenden Normgerechtigkeit. Bizarre Begriffsbildung. Zitat Ende. Der absolute Boden also, von dem anzufangen ist, der aber immer schon übersprungen wird, ist die erfahrene Subjektivität selbst als Bedingung der Möglichkeit aller Erkenntnis als Inhalt aller subjektiven Aktvollzüge. So ist die Aufgabe der Philosophie im Ganzen für Husserl, welche Aufgabe die Phänologie und natürlich nur sie erfüllt, zweifach, wie es Mohanty in einem neuen Buch zusammenfasst. Schreibt Mohanty, Philosophy for Husserl has two layers. Number one, the upper layer of knowledge of the various regions of objects, but in the end, knowledge of the totality of possible and actual being. And secondly, the founding layer of ultimate groundedness, which is a theory of consciousness and hence a transcendental philosophy in the Kantian sense. Zitat Ende. Der Teil von Phänologie, der sich mit dieser founding layer, nämlich der transzendentalen Subjektivität selbst, beschäftigt, ist somit erste Philosophie. Nochmal Zitat von Husserl. Die notwendige Methode, diese letztere Reflexion zu vollziehen, die transzendentale Subjektivität zu reinschauen, der Selbstgegebenheit zu bringen, ist die phänomenologische Methode und danach die Urquelle aller philosophischen Methoden. Die erste auf diesem Boden erwachsene Wissenschaft und somit in einem bestimmten und klaren Sinn die erste Philosophie ist die Phänomenologie. Zitat Ende. Die Formulierung Urquelle aller philosophischen Methoden weist hin auf den weiteren Sinn von Phänomenologie als erster Philosophie. Also den weiteren, bisher habe ich den engeren, jetzt kommt der weitere ganz kurz. Sie ist nämlich mittelbar sehr wohl wissenschaftslogisch und erkenntnisgründend, insofern alle Erkenntnis und im weiteren Sinne Erfahrung in der erfahrenen Subjektivität selbst gründet. Sie ist somit die Urquellwissenschaft, das ist auch wieder ein Zitat, Urquellenwissenschaft als Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität, aus der alle anderen Wissenschaften ihren Ursprung nehmen. Der engere Sinn, auf den es mir hier mehr ankommt, ist dagegen die Begründung der Phänomenologie als einer eigenen, eigenständigen, in sich abgekapselten Wissenschaft und ihr eigentliches Geschäft ist nun die Beschreibung der Struktur dieser Erfahrung selbst, die ein Subjekt von der Welt hat und in der sie die Welt sich gibt. Und innerhalb dieses engeren Begriffs von Phänomenologie gibt es nun wiederum eine Zweiteilung, die erst zusammengenommen den vollen Sinn dieser Wissenschaft erschließt. Also der engere Sinn ist eben der innerhalb der Phänomenologie selbst und hier gibt es nochmal zwei Sinne oder zwei Bedeutungsebenen, die erst die Phänomenologie in dieser vollen Gestalt darstellen. Phänomenologie will strenge Wissenschaft sein, wozu es nicht ausreicht, die transzendentale Stufe erreicht zu haben. Mit transzendental wäre lediglich die a priorische Einsicht gemeint, die die Subjektivität, also die Erfahrungsperspektive, als Bedingung der Möglichkeit aller Welterfahrung betont. Also eine reine sozusagen Einsicht, mehr nicht. Was Phänomenologie erst eigentlich zur strengen Wissenschaft macht, ist ihre Erweiterung zur Wesenswissenschaft. Erster Schritt zur Eidetik, natürlich des Bewusstseinslebens, transformiert die Phänomenologie zur strengen Wissenschaft, nämlich als eidetische Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität. Diese eidetische Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität muss wiederum der faktischen Wissenschaft derselben vorhergehen. Und Husserl kann daher nochmals den Sinn der ersten Philosophie auf die Eidetik einschränken. Zitat, als kartesianisch meditierendes Ego, von der Idee einer Philosophie als absolut streng begründeter Universalwissenschaft geleitet, deren Möglichkeit ich versuchsweise zugrunde lege, wird mir nach Durchführung der letzten Überlegungen evident, dass ich zunächst eine rein eidetische Phänomenologie durchführen muss und dass in ihr allein sich die erste Verwirklichung einer philosophischen Wissenschaft, die eine erste Philosophie vollzieht oder vollziehen kann. Die wahrhaft erste Phänomenologie ist also Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität, das heißt deren Erfahrung und der in ihr erfahrenen Wirklichkeit. Diese Stufe ist aber ihrerseits nur zu erlangen im Ausgang von der faktischen transzendentalen Subjektivität, also nicht der eidetischen, wie sie mir selbst als Faktum, sowohl im Faktum Ich als auch der Welt, zugänglich wird und auch nur so werden kann. Diese Faktizität selbst aber, je meine, sowie die Wirklichkeit, die sich mir jeweils gibt, kann nun ihrerseits Thema phänomenologischer Deskription werden, die Husserl zweite Phänomenologie nennt, die auch näherhin als Metaphysik charakterisiert im bewussten Wissen um die Eigentümlichkeit dieser Wortwahl. Erste Philosophie als erste Phänomenologie ist die Lehre vom Eidos. Metaphysik als zweite Phänomenologie ist die Lehre vom Faktum. Nochmal ein Zitat. Unter Metaphysik verstehen wir, sagt Husserl, die Wissenschaft, welche das kontingente Universum, das ist das Universum in seiner vollen Faktizität und Konkretion, in seinem absoluten Wesen wissenschaftlich erforscht. Metaphysik hätte dann freilich einen umgekehrten Sinn wie bei Kant, für den Metaphysik ein Titel für die a priorischen Wissenschaften vom Realen war. Zitat Ende. Was hier unter Metaphysik fungiert, ist also wiederum eine phänomenologische Disziplin, glaube ich zumindest, sofern sie die Zugangsweise zu der Faktizität thematisiert und als solche kann sie durchaus empirisch gekehrt bzw. ausgedeutet werden. So wäre diese Metaphysik dann einzulösen gewissermaßen in den empirischen Disziplinen wie Anthropologie, Geschichte, Soziologie, wobei deren Unterstufen durchaus naturalistisch sein könnten, etwa zum Beispiel also unter der normalen Geschichte, etwa Naturgeschichte, zum Beispiel Evolutionstheorie. Phänomenologie wäre also durchaus nicht nur eine Grundlegung der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften, also einseitig, sondern eine eigentümlich erste Philosophie im beschriebenen Sinne für alle denkbaren Wissenschaften. Also ich glaube, in diesem Sinne, was er zweite Phänomenologie meint, ist eben sowas anzudeuten, was also wissenschaftsbegründenden Sinn haben kann für andere Wissenschaften, wobei eben hier doch bilaterale oder multilaterale Beziehungen bestehen können zwischen der Phänomenologie und den empirischen Wissenschaften. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Also das war jetzt, was habe ich jetzt dargestellt? Phänomenologie als erste Philosophie, was heißt das? Und jetzt kommt der zweite Teil, wo ich auf das Projekt der Lebensweltwissenschaft eingehe, als, wie ich das nenne, harte Wissenschaft, weiche Erfahrungsgesetze und hier dann den Bezug zur ersten Philosophie klar mache, hoffentlich. Also, wie fügt sich nun die Wissenschaft von der Lebenswelt, die ebenso eine Eidetik, jedoch der konkreten Welt des Lebens zu sein beansprucht, in das Projekt der ersten Philosophie? Hier ist zugleich einem naheliegenden und oft wiederholten Missverständnis zu begegnen, dem, dass die Lebenswelt einfach so da wäre und daher als Gegenstand einer deskriptiven Wissenschaft ohne weiteres vorhanden wäre, sodass der Phänomenologe einfach nur drauflos beschreiben könnte. Das Wort drauflos beschreiben kommt von Husserl, also polemisch. Letzteres ist definitiv falsch und die Tatsache des einfach so da ist der Sache zwar nach richtig, aber birgt gerade das Problem in sich, weshalb Husserl zufolge eine solche Wissenschaft nie vor ihm in Angriff genommen wurde, nämlich aufgrund ihrer selbstverständlich alltäglichen, konkreten, faktischen Urevidenz, an der Zweifel anzumelden geradezu absurd wäre, wie Husserl immer wieder betont. Da Zweifel unter anderen Dingen der Anfang der Wissenschaft ist, eröffnet sich von dieser Selbstverständlichkeit her auch kein Motiv zur kritischen Fragestellung nach dem Sein der Welt. Diese Welt ist aber eben kein metaphysisch verstandener Kosmos, sondern eben die alltägliche, konkret durchlebte Welt vor aller Theorie und Wissenschaft. Offensichtlich kann die sie thematisierende Wissenschaft auch nicht nur eine naive Beschreibung sein. Also Phänomenologie ist mehr als nur eine naive Beschreibung dessen, was einfach so da wäre. Es fragt sich also, welcher Typ Wissenschaft die Phänomenologie von der Lebenswelt sein soll, wenn sie sowohl deskriptiv, wenn Phänomenologie eben Deskription sein soll, wie eidetisch sein soll. Also wie die erste Philosophie sein soll. Das Problem ist zweifach. Die Lebensweltwissenschaft ist deskriptiv, aber doch nicht in einem üblichen oder naiven Sinne von Deskription, etwa wie, Husserls beliebtes Beispiel, ein Botaniker einen Garten beschreibt. Zweitens ist diese Wissenschaft eidetisch, aber Wesenswissenschaften gibt es streng genommen doch nur von objektiven Entitäten, nämlich den idealen Gegenständen der Logik und Mathematik, nicht von Bewusstseinsgegenständen, die notwendig eben subjektiv sind. Also so das Vorurteil. Zunächst also zur Frage, was es bedeutet, dass die Lebensweltwissenschaft eidetisch sein soll. Denn ist die Lebensweltwissenschaft eine eidetische Wissenschaft, kann die Lebenswelt gerade nicht Gegenstand einer rein empirischen Beschreibung sein. Oder, wie es Husserl an anderer Stelle sagt, solche rein empirische Beschreibung wäre, Zitat, Romantik. Die Beschreibung, die die Phänomenologie betreibt, polemisiert Husserl im Jahre 1922, also noch interessanterweise vor Heidegger und so weiter, sagt Husserl hier, also diese phänomenologische Beschreibung, ist nichts dergleichen wie jene neue romantische Erlebnisschwärmerei, die in unklarer Reaktion gegen eine allzu unphilosophisch und lebensfremd gewordene Wissenschaft nur die konkrete Lebenswelt sinnend beschauen und aus dem wiedergewonnenen Paradies der Anschauung Kraft und Weisheit eine unwissenschaftliche Weisheit gewinnen soll. Also das ist es nicht. Die Lebenswelt ist also ein wissenschaftlicher, aber damit kein empirischer, sondern selbst ein transzendental-phänomenologischer Begriff. Dabei ein Problem. Das heißt, er setzt, Husserl zufolge, die phänomenologische Reduktion voraus und die dadurch erlangte Dimension der Immanenz des Transzendentalen. Diese ist aber nach dem oben Gesagten nicht unbekannt, wurde jedoch bisher lediglich nach ihrer noetischen Seite betrachtet, der Subjektivität und ihren Erfahrungsvollzügen. Was ich jetzt sage, ist alles sehr verkürzt, aber eben nicht anders möglich in der Zeit. Im Sinne des Korrelations a priori jedoch ist zu betonen, dass Erfahrung von das in der Erfahrung gegeben intentional impliziert. Beide sind Teile des intentionalen Verhältnisses des Korrelations a priori, welches den Wesencharakter des Bewusstseins ausmacht. Gegenstand der Erfahrung ist aber nur nicht lediglich ein Gegenstand, sondern im Sinne des noetischen Horizontbewusstseins seinerseits der Horizont eines thematischen Gegenstandes selbst, der ebenfalls nach der Reduktion, also der Horizont, der ebenfalls nach der Reduktion noematisiert wird. Jeder erfahrene Gegenstand hat seinen Horizont, seine Umwelt als Welt von partikularen Interessen und Projekten. Davon haben wir heute von Andreas Saidi einiges gehört. Der Universalhorizont aller Sonderhorizonte, aller Sinnwelten, ist nun nichts anderes als die Lebenswelt. Die Lebenswelt ist also der noematische Aspekt der erfahrenen Subjektivität, die sich erst nach der Reduktion eröffnet als Sphäre des universalen Korrelations a priori. Formal kann also sogleich gesagt werden, ist die erste Philosophie die eidetische Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivität und ist transzendentale Subjektivität der globale Titel für das Korrelations a priori selbst, so ist die phänologische Beschreibung der Lebenswelt als Horizont aller Horizonte von Erfahrungsvollzügen Teil der ersten Philosophie. So, das ist einfach gesagt, aber diese komplexe Struktur gilt es nur zu verstehen. Und zwar so. Als Beschreibung nicht der objektiven Welt, sondern der Erfahrung von Welt, unterläuft die Phänologie die Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv und des daraus resultierenden Vorurteils, dass Wesensbeschreibung nur objektiven, also nicht subjektiv relativen gelten könne. Es ist Husserls große Entdeckung, dass man genauso, wie man von empirisch gesehenen Kreis abstrahieren kann, um reine Geometrie, also Wesenswissenschaft von Formen, zu betreiben, man ebenso von empirischen Sein eines Körpers abstrahieren und Wahrnehmung an sich beschreiben kann, auch wenn diese natürlich jemandes Wahrnehmung ist. Aber dass es jemandes Wahrnehmung ist, kann, heißt nicht, dass Wahrnehmung nicht selbst objektiv, also allgemein beschrieben werden kann. Also, obwohl Wahrnehmung notwendig subjektiv-relativ ist, also jemandes Wahrnehmung, kann Wahrnehmung doch als subjektives Erlebnis an sich, also eidetisch, beschrieben werden. Der subjektive Zugang zu etwas schließt also seine ideale Deskription nicht aus, wie man ja genauso nur so zum idealen Kreis durch eine subjektive Wahrnehmung oder Imagination von ihm Zugang hat. Also auch zu dem idealen Kreis haben wir nur durch eine jeweilige Wahrnehmung Zugang. Die Phänologie als eidetische Wissenschaft beschreibt also wesensmäßige Strukturen des Bewusstseins von der Welt. Aber wie der Genitiv Bewusstsein der Welt impliziert, ist diese Betrachtung wieder zweiseitig, nämlich noetisch und noematisch im Sinne des Korrelations a priori. So wie eine eidetische Noetik Wesensgesetze des Bewusstseins, also als Vollzugsweise, beschreibt, geschieht dasselbe auf Seiten einer eidetischen Noematik. Das heißt, Wesensgesetze der Welt selbst, mit dem Zusatz, wie sie sich in Erfahrung gibt, und von einer anderen können wir schlechthin nichts wissen, auch wenn die Erfahrungsperspektive in der objektiven Wissenschaft hinweg abstrahiert wird. In dieser Hinsicht ist die phänologische Weltwissenschaft also transzendentale Bedingung der Möglichkeit und eidetische Wissenschaft von der Welt als Bedingung der Möglichkeit von Weltleben in den invarianten Weisen, in denen sie sich gibt. Freilich hat man auch nur zu ihr Zugang durch eine bestimmte faktische Welterfahrung, zum Beispiel die europäische. Das war das Problem von Andrea. Aber die Wissenschaft der Lebenswelt sucht nach dem Eidos Welt nicht Typen faktischer Welterfahrung oder empirischer Weltanschauungstypen, à la Jaspers vielleicht. Letztere sind jeweils immer der erste Zugang zur Welt von der jeweiligen individuellen First-Person-Perspective aus. Auch wenn diese First-Person-Perspective natürlich einen kulturellen Kontext hat. Aber die so erfahrenen Welten können anders vergleichende Beschreibungen werden, um dem Eidos mehr Inhalt zu geben. Sie sehen jedoch nichts weiter als eben das. Anlässe weiterer eidetischer Variationen, etwa von Aspekten, die dem phänologischen Beobachter, der wie jeder faktische Mensch einen perspektivischen und damit begrenzten Zugang zu seinem Thema hat, zunächst nicht auffallen würden und der somit andere Perspektiven willkommen heißen muss oder sollte, wenn er Husserl gut versteht, wenn er die phänologische Aufgabe richtig versteht, nämlich als Aufgabe einer Forschergemeinschaft, einer besonderen Scientific Community, deren Aufgabe es ist, sich gegenseitig zu kritisieren, zu korrigieren und zu belehren. Aber der Zugang ist natürlich immer individuell. So wird klar, dass die von Husserl immer wieder betonte Erfahrungsperspektive keinen in sich abgekapselten Cartesianismus oder Solipsismus bedeuten muss. Der jeweils individuelle Zugang je meiner eigenen Subjektivität steht weder im Widerspruch zu anderen Zugängen, die ihre Tradition mitbringen und mich aufklären können über meine eigenen Scheuklappen, noch dazu, dass meine eigene Perspektive eine Tradition hat, die mich und mein Sehen beeinflusst und eventuell sogar verzerrt. Aber auch hier kann eine perspektivische Verzerrung von Wert sein, um etwa besondere Strukturen, die in meiner Sichtweise überbetont werden, anderen explizit zu machen. Und damit dann natürlich von anderen, also muss ich offen sein, von anderen korrigiert zu werden. Aber aus je meinem eigenen Zugang werde ich mich nie, auch nicht durch noch so viel Reflexion, heraus abstrahieren können. Dies zu versuchen, heißt wieder einem falsch verstandenen Objektivität hinterher zu jagen, auch wenn natürlich das Gegenteil, nämlich aus einer Perspektive zu verharren, ebenso verkehrt, nämlich borniert wäre. Es muss aber noch der Charakter dieser Eidetik näher beschrieben werden, um ihren Charakter als strenge Wissenschaft begreifen zu können. Vielleicht ist sie dann doch nicht ganz so streng, wie Husserl gerne möchte. Das Problem hierbei ist das folgende. Traditionellerweise sind eidetische Wissenschaften solche, die a priori sind, das heißt notwendig und allgemeine Aussagen machen. Also, sie sind mit anderen Worten objektiv, wie eben das Paradigma der Mathematik. Was heißt also objektiv? Was die Mathematik objektiv macht, ist, also als Beispiel, dass sie nicht standpunktgebunden sein kann, sondern als objektive Wissenschaft ist die Wissenschaft eben von der Third-Person-Perspective. Daher ist der Begriff einer französischen Mathematik etwa vollkommen absurd. Etwas, was einen subjektiven Standpunkt enthält, kann demgemäß keine Wissenschaft sein. So ist auch die moderne, zum Beispiel klinische Psychologie, Wissenschaft auch von der Third-Person-Perspective, obwohl sie mit Subjektivem handelt. Wo sich Subjektives einschleicht, also auch nur ein Hauch einer First-Person-Perspective, ist der Standpunkt der Wissenschaft verlassen. Einen vollkommen standpunktlosen Standpunkt einzunehmen mag unmöglich sein, aber er ist das Ideal des Wissenschaftlers, wie es Thomas Nagel mit seinem gelungenen Begriff des View from Nowhere gefasst hat, als ein zugleich unmöglicher, aber idealiter zu erstrebender Standpunkt. Demgegenüber die Welt also so zu beschreiben, wie sie von der Erfahrungsperspektive aus erlebt wird, kann also keine a priorische Wissenschaft, sondern nur empirische Beschreibung sein, wenn man diese überhaupt als empirische Beschreibung als Wissenschaft will gelten lassen. Wissenschaft vom Subjektiven oder subjektive Wissenschaft ist laut dieser traditionellen Denkweise ein Missbrauch des Wissenschaftsbegriffs oder geradezu eine Contradiction adjecto. Diese Wissenschaftsauffassung ist aber, wie bereits Dilthey und die Neukantianer vor Husserl kritisch betont haben, ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, was nicht heißt, dass es auch heute noch sozusagen aktiv ist, gültig ist, worin der Sinn von Wissenschaft unnötigerweise auf Objektivität eingeschränkt wird. Aber Wissenschaft geht nicht darin auf, objektive Wissenschaft zu sein, aber es gilt, sagt Husserl, die bis heute in dem von der Ausbildung der exakten Wissenschaften bestimmten Entwicklungsstrom, es gilt die vorherrschende Auffassung, dass nur die exakten Wissenschaften erklärende Leistung vollziehen, während die beschreibenden Disziplinen nur vorbereiten, was erst durch die exakten Wissenschaften einer Kenntnis des wahren Seins eines Metaphysischen an sich entgegengeführt werden kann. Zitat Ende. Die Gleichung also, eidetische gleich objektive Wissenschaft, ist, laut Husserl und eben auch der Neukantianer schon, ein bloßes Vorurteil. Oder anders gesagt, nicht jede Gesetzesfeststellung muss sich auf Gesetze der objektiven Welt beziehen, das heißt auf die Welt ohne Beachtung der Zugangsweise zu ihr. Also mit Husserl gesagt, die Welt der natürlichen Einstellung. Die Phänomenologie als erste Philosophie erarbeitet demgegenüber eine Eidetik der Welt, wie sie subjektiv, das heißt in der First-Person-Perspective, erlebt wird, also als Lebenswelt. Die Eidetik ist also nicht normativ, wie etwa die Logik, die korrekte Schlussregeln normiert, sondern sie ist deskriptiv. Dadurch ist sie eine Eidetik von ganz eigener Art. Ist Mathematik eine Eidetik der Third-Person-Perspective, ist die transzendental-eidetische Phänomenologie eine Eidetik der First-Person-Perspective. Als Begriff für die ihr eigene Beschreibung verwendet Husserl auch den Begriff Auslegung. Also er sagt hier explizit in manchen Manuskripten, Deskription ist eben, wenn man das naiv fasst, falsch, Auslegung. Was er als Begriff, als Methode dieser Eidetik gegenüber Erklärung, als Methode einer objektiven Eidetik fixiert. Phänomenologische Eidetik ist Auslegung von Bewusstseinsvorgängen und ihren Inhalten gemäß ihrem gesetzesmäßigen Charakter. Und als solche ist die Art der Wesensgesetze auch von ganz anderer Gestalt als alle bisher gekannte Eidetik. Hinsichtlich ihres Themas der Lebenswelt ist sie, sagt Husserl, nochmal Zitat, deskriptive Wissenschaft von der Umwelt aufgrund der Vorgegebenheit und einer theoretisch absichtlich beobachtenden und nach dem individuell typischen fixierenden Erfahrung und Erfahrungsaussage. Zitat Ende. Das bedeutet, dass die hier aufzusuchenden Gesetze einen eigenständigen Charakter haben. Also es sind Gesetze, deren Charakter bisher noch gar nicht gesehen wurde. Man kann diese Eidetik auch als weich oder als fuzzy bezeichnen, mit Gesetzen der Art von Typus, Stil, wie wenn Husserl von Individual- und Gattungstypen lebensweltlicher Erfahrung spricht, wie sie mir zum Beispiel in der Erfahrung von, das ist das Beispiel von ihm, Familie, Freunde, Kollegen, Volksgenossen zukommen. Also das sind Typen für Husserl, die eine eigene Eidetik haben, nicht? Oder wenn Husserl auch vom Kausalstil der Lebenswelt spricht, wie sie uns durch Habitualisierung bekannt wird. Also das sind Typen von Erfahrung, die eben nicht beliebig sind. Ebenso kann Husserl von idealen Menschheitstypen sprechen, wie etwa Europäern oder Indern. Und damit ist eben, glaube ich, kein Eurozentrismus auch gemeint. Man würde Husserl hier falsch verstehen, wenn man die entsprechenden Beschreibungen etwa als kulturanthropologische auffassen würde. Oder wenn man sie so auffasst, dann so, wie wenn man etwa Choleriker von Sanguinikern unterscheidet, Charakteristiken, die durchaus nicht nur auf Homo sapiens anwendbar sein müssen, sondern auch etwa auf höher entwickelte Tiere, also jeder, der ein Haustier mal gehabt hat, weiß, wovon ich rede, oder wer weiß, vielleicht auf Marsmenschen, also ideale Menschen, ideal variierte Wesen, die wir Menschen analogisieren können. Die fehlende Präzision hier aber ist kein Argument gegen ihre Wissenschaftlichkeit. Hier mag man an die alte aristotelische Mahnung im Kontext der Ethik als Wissenschaft erinnern, sagt also Aristoteles schon. Man dürfe, Zitat, Genauigkeit nicht bei allen Wissenschaften im gleichen Maße anstreben. Darin zeigt sich der Kenner, dass man in den einzelnen Gebieten je nach jedem Grad von Genauigkeit verlangt, den die Natur der Sache zulässt. Und es wäre genauso verkehrt, wenn man von einem Mathematiker Wahrscheinlichkeitsgründe annehmen, wie wenn man von einem Redner strenge Beweise fordern wolle. Zitat Ende. Wissenschaft ist also nicht notwendig exakt, um Wissenschaft zu sein, wenn man darunter etwas Festes und Unabänderliches versteht. Der feste Stil der Typik der Lebenswelt, wie etwa das Dinge typischerweise in Abschattungen begegnen, ist ebenso gesetzesmäßig wie ein Syllogismus, wobei man die Unabänderlichkeit eines Gesetzes selbst nicht mit der Weichheit seines Inhalts verwechseln darf. Also Freunde, Volksgenossen, ist eben nichts Hartes wie Zahlen. Schließlich noch lässt sich der subjektive Charakter der Lebenswelt Wissenschaft noch genauer angeben, der aus Husserls Kritik der neuzeitlichen Wissenschaft, wie man sie aus der Krisisschrift kennt, folgt. Bekanntlich lautet Husserls Kritik an der neuzeitlichen Wissenschaft, dass sie in ihrem idealisierenden Verfahren den Anfangsboden ihrer Aktivität vergisst, und das ist natürlich die Lebenswelt. Die Lebenswelt als subjektiv relative Welt wird im Zuge der objektiven Wissenschaft der Neuzeit entsubjektiviert, das heißt genau ihr Charakter in Gegebensein für ein erfahrenes Bewusstsein in seinem leiblich verfassten, standpunktgegebenen, gebundenen Dasein übersprungen beziehungsweise bewusst nicht in Betracht gezogen. Die objektive Wissenschaft betreibt also bewusst eine Entperspektivierung der Welt. In der naiven Meinung, nur so könne man Wissenschaft und nicht bloße Gemütsbeschreibung oder situative Gemütsäußerungen tätigen. Diese objektivierenden Tendenz möchte die Phänomenologie schon allein deswegen entgegenwirken, weil die First-Person-Perspektive als legitime und vor allem immer schon erste Zugangsweise zur Welt schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen wird. Es geht aber um mehr als nur darum, einer extremen Tendenz, eine ebenso gegenläufige Tendenz entgegenzusetzen. Vielmehr stellt die Phänomenologie die objektiven Wissenschaften von dem Kopf auf die Füße, stellt also die Rechte durch das neuzeitliche Wissenschaftsdogma in Verwirrung geratene Ordnung wieder her. Die Re-Perspektivierung, die durch die phänomenologische Betrachtung erreicht wird, betont, dass die immer schon erste Erfahrungsweise der Welt die perspektivische ist. Aber dies ist immer eine vorwissenschaftliche Perspektive. Die Betonung der Vorgegebenheit, also nicht der Gegebenheit, sondern der Vorgegebenheit der Welt, meint genauer die Gegebenheit vor aller Theorie. Die Phänomenologie ist in diesem Sinne eine Theorie von der vortheoretischen Welt, eine Theorie der Untheorie, einer Sphäre, die vor dem nur Verachtung fand, also der Rede von der verachteten Doxa, nicht? Die Phänomenologie als ästhetische Wissenschaft ist somit Episteme von der Doxa, die immer schon erste Lebensweise ist. Die Urevidenz, auf die ich mich immer schon verlasse in der natürlichen Einstellung, ist schlichtweg die Existenz der Welt als Urboden, von dem aus alle weiteren Aktivitäten ausgehen. Also scheinbar trivial. Also ist die Lebensweltwissenschaft nicht nur eine mögliche weitere Wissenschaft neben den Objektiven, sondern die erste und grundlegende im logischen Aufbau der Wissenschaften. Sie ist also im emphatischen Sinne erste Philosophie und als solche letztbegründend, wie Husserl in der Krisis schreibt. Husserl schreibt hier, eine rhetorische Frage, aber natürlich ist die Antwort, so ist es. Und vielleicht ist die Wissenschaftlichkeit, die diese Lebenswelt als solche und in ihrer Universalität fordert, eine eigentümliche, eben eine nicht objektiv logische, aber als die letztbegründende nicht die mindere, sondern die dem Wert nach höhere. Ich komme jetzt zum Schluss und einen kurzen Ausblick. Die Phänomenologie als erste Philosophie im engeren Sinn ist die eidetische Wissenschaft von der transzendentalen Sphäre, die sich aufteilt in noetisch, neumatisch in eidetische Wissenschaft Bewusstsein und der einem Bewusstsein horizonthaft vorgegebenen Welt, wie sie schlicht vorgegeben ist, das heißt in der natürlichen Einstellung vor allem theoretischen Zugang zu dieser Vorgegebenheit selbst. Die phänomenologische Betrachtung verlangt also ein Wiedererlernen der vorwissenschaftlichen Naivität, die es wissenschaftlich zu sehen und zu beschreiben gilt. Wissenschaftlich heißt aber nicht objektiv, wie hierzu auch gerade keine objektive Einstellung einzunehmen ist, sondern zunächst einmal die Anerkennung einer Haltung nötig ist, die wir immer schon angenommen haben, ja, in die wir hineingeboren wurden, von der wir aber immer schon, als dem neuzeitlichen wissenschaftlichen Ideal verfallen, glaubten, sie überwinden zu müssen. So ist Husserls wissenschaftliches Ideal einer strengen Wissenschaft von der First-Person-Perspective auch zugleich verbunden mit einer Kritik des Wissenschafts, eines Wissenschaftsbildes, demzufolge nur das wissenschaftlich ist, was exakt, objektiv und das heißt entperspektiviert beschreibbar ist. Dass Husserl dabei betont, dass der phänomenologische Beschreibende ein unbeteiligter Zuschauer sein soll, heißt dabei nur, dass die Verpflichtung zur First-Person-Perspective keine Beliebigkeit impliziert. Also unbeteiligter Beobachter heißt eben nicht objektiv. Also man kann das so verstehen, aber das ist falsch. Um zu dieser First-Person-Perspective, in der die Welt als vorwissenschaftliche Lebenswelt gegeben ist, zu gelangen, ist ein Abbau höherer, zum Beispiel wissenschaftlicher Schichten nötig. Nicht unbedingt kultureller, aber wissenschaftlicher. Insofern die wissenschaftlichen Schichten eben die Lebenswelt überdecken. Die Welt als Lebenswelt ist also, obwohl sie das selbstverständlich überhaupt ist, doch nicht in gleicher Selbstverständlichkeit für eine Wissenschaft zugänglich, sondern erfordert eine besondere Methode ihrer Zugänglichmachung. Die Beschreibung sucht damit auf invariante Weise des Gegebenseins von der Welt mit den Dingen und Strukturen der Welt darin, einer Welt, wie sie für ein wesenhaft leiblich verfasstes Bewusstsein sich gibt und nur so geben kann. Aufgrund der Leiblichkeit hat dieses Bewusstsein nur einen Standpunkt, welcher der Ausgangspunkt aller Aktivitäten ist, auch derjenigen, die den Standpunkt selbst entperspektivieren. Die Lebensweltwissenschaft ist somit neumatischer Bestandteil der Phänologie als erster Philosophie, die bezeichnet werden kann als eidetische Hermeneutik, insofern es um Auslegung geht, eidetische Hermeneutik des faktischen Lebens als Lebens in einer horizonthaft bewussten und sinnvollen Welt. Lebenswelt ist damit ein transzendentaler Begriff, der der transzendentalen Subjektivität als Intersubjektivität korreliert. Erst in dieser Endgestalt der transzendental-eidetischen Phänologie kann Husserl die Forderung der Phänologie als strenger Wissenschaft einlösen. Gleichzeitig ergibt sich mit Blick auf die heutige Verwendung des Begriffs in empirischen Wissenschaften hin zu dem pseudowissenschaftlichen Alltagssprache, die auch gerne in ähnlicher Verzerrung von Sublimieren oder Unterbewusstsein spricht, dass die Bedeutung des Husserlschen Begriffs von den meisten Verwendungen himmelweit entfernt ist. Ob dies in sich selbst etwas Schlechtes, also ein Verfall, ein Zeichen von Verfall, etwa der Kultur oder der Wissenschaftskultur ist, soll hier nicht entschieden werden. Fest steht jedoch, dass das Husserlsche Projekt der Lebensweltwissenschaft Teil seiner Bemühungen ist, die deskriptive Phänologie sowohl als transzendentale Philosophie wie als Wesenswissenschaft zu etablieren. Dass sie darin von den empirischen Wissenschaften borgen kann, beziehungsweise sich sogar multilaterale Beziehungen zwischen Phänologie und anderen Wissenschaften knüpfen lassen, etwa der Soziologie oder Anthropologie, Cognitive Science, ist hierbei kein Mangel, sondern begrüßenswert. Auch hierin erweist sich Husserl als Transzendentalphilosoph im besten Sinne des Wortes, der sich, wie dies bei Kant selbst, sowie bei den Vertretern des Neukantianismus, selbstverständlich war, von den übrigen Wissenschaften belehren und in seiner Forschung bereichern lässt. So kann die Phänologie selbstbewusst den Rang der ersten Philosophie einnehmen, ohne in Gefahr zu laufen, zur Dienstmagd der Wissenschaften degradiert zu werden. Sie ist die erste Philosophie im methodischen Sinn der Wissenschaft von all dem, was allen anderen wissenschaftlichen wie kulturellen Bemühungen vorausliegt und immer vorausliegen wird. Ihr Untersuchungsgebiet wird daher damit für immer für andere Wissenschaften uneinholbar bleiben und dass ihr der Phänologie eine nochmals vorgelagerte erste Philosophie vorgeschaltet würde, ist schlechterdings unmöglich. Alle Bemühungen, den individuellen Erfahrungsstandpunkt durch etwas anderes, durch etwas Grundlegenderes, etwas Ursprünglicheres zu ersetzen, verfangen sich immer wieder in die paradoxe Skepsis, etwas zu leugnen, was sie doch in der Ich-Rede formulieren müssen. Vielen Dank.